Am 7. Juni wird ein neues Kommunalparlament gewählt und eine Frau, die im Kommunalparlament sitzen will, im Stadtrat sitzen will, ist Frau Professor Ingeborg Assmann für die Freien Wähler, eine neue Wählervereinigung, die im Stadtrat mitreden möchte. Und Frau Professor Ingeborg Assmann hat bis 2006 die Kardiologie geleitet am Helios Klinikum. Sie ist Herzspezialistin, jetzt 67 Jahre alt, könnte sich eigentlich zur Ruhe setzen, müsste nicht mehr arbeiten, aber das macht sie auch nur zwei Tage die Woche und jetzt will sie auch noch aktiv in die Politik gehen. Schönen guten Tag, Frau Assmann.
Schönen guten Tag.
Warum tun Sie sich das noch an? Sie haben also Ihr ganzes Leben gearbeitet, Sie arbeiten jetzt noch. Sie könnten doch in aller Ruhe sich zurücklehnen und gucken, wie die Welt sich dreht und Ihr Leben genießen.
Ja, das ist leicht gesagt. Wenn Sie jahrelang von früh halb sieben bis abends um halb sieben oder sieben gearbeitet haben, so bin ich nämlich immer in die Klinik, halbtags gearbeitet, von früh halb sieben bis abends, dann können Sie nicht mit einem Schlag aufhören. Das geht nicht. Zumal ich auch sehr gerne arbeite, meinen Beruf über alles geliebt habe, habe mich über manche Dinge natürlich geärgert und habe dann beschlossen, wenn ich mal ein bisschen mehr Zeit habe, dann versuche ich nicht nur zu meckern, sondern versuche auch aktiv irgendetwas mitzugestalten. Und es erschien mir eigentlich am günstigsten in der Kommune. Zumindest bin ich auch von vielen meiner Patienten, Freunde und Bekannten weniger, aber von Patienten aufgefordert worden oder ermutigt worden, doch selbst vielleicht zu versuchen, etwas aktiv mitzumachen.
Als Kardiologin, als Herzspezialistin müssen Sie da eigentlich allen raten, in die Politik zu gehen. Da kann man sich doch nur aufregen und steht manchmal kurz vorm Herzinfarkt. Das ist doch was Anstrengendes, manchmal auch was ziemlich Albernes, gerade wenn man sich sozusagen die Debatten im Stadtrat anguckt. Also ist das immer so schön?
Es geht nicht darum, ob es immer schön ist. Und ich habe auch schon Debatten im Stadtrat gehört, die waren also nicht so schön. Das muss ich also ehrlich sagen. Da hat mich schon einiges aufgeregt. Ich bin dann auch schon früher weggegangen, weil ich ja von oben nur zugehört habe. Dann hat man einen Einblick auch nicht ganz gehabt. Dann war die Akustik nicht so gut. Nein, ich denke, ich bin gesund. Habe im Moment, ich will es nicht beschreien, ich klopfe immer auf meinen Holzkopf, keine Beschwerden, keine Krankheiten und traue mir das einfach noch zu. Ich kann nicht zu Hause sitzen und mir die Welt anschauen. Und mein Mann arbeitet auch noch ein bisschen. Kind ist aus dem Haus, Enkelkind ist auch jetzt schon etwas größer, sodass ich ganz einfach neben mein, ich habe ja noch ein paar ehrenamtliche Tätigkeiten, aber da habe ich gesehen, man kann da nicht so viel machen. Ich denke, man kann nur über den politischen Weg überhaupt ein bisschen was bewegen.
Ich kann jetzt Ihren Dialekt nicht zuordnen, Frau Assmann. Also Erfurt ist es nicht. Das ist auch, also das ist in Thüringen würde ich es verorten, aber ich kann es nicht so richtig einordnen. Wo kommen Sie denn her? Wo ist denn Ihr Dialekt her?
Also mein Dialekt stammt aus dem Thüringer Wald, aus dem tiefsten Thüringer Wald, aus Steinach bei Sonneberg.
Und ich bin also bei Sonnberg.
Sonnberg, genau. Ja. Und bin dort auch zur Schule gegangen und bin seit 64 in Erfurt, also erst in Jena studiert, dann in Erfurt und seitdem hier in Erfurt. Aber den Thüringer Wald-Dialekt, den kriegt man wahrscheinlich sein Leben lang nicht los.
Das ist eine Einfärbung, die man auch hört. Also das ist aber ist kein Erfurt drin. Das ist ja schön, wenn man sich zu den Wurzeln bekennt und noch einen Dialekt pflegt, oder?
Ich fahre auch gerne hin und die anderen schämen sich auch nicht, ob das die Rheinländer sind oder das gepflegte Sächsisch. Warum soll ich mich dann meines Thüringer Wald-Dialektes schämen?
Sie sind seit wie vielen Jahren in Erfurt?
Seit 64.
Also sind Sie keine Puffbohne? Ich werde auch nie eine werden, weil ich aus Gera komme. Aber Sie sind schon Erfurt verbunden?
Ich bin Erfurt sehr verbunden. War am Anfang eigentlich gar nicht so glücklich, weil ich eigentlich lieber in Jena fertig studieren wollte. Aber ich bin dann delegiert worden, wie das damals so war, nach Erfurt. Und ich muss sagen, ich möchte als Erfurt eigentlich nicht wieder wegziehen. Ich sollte mal nach Gera, aber dann habe ich gesagt, nein. Also Erfurt, auch wenn ich Sie jetzt beleidige, wenn Sie als Gera kommen.
Ich wäre ständig beleidigt. Aber ich muss auch sagen, dass es natürlich in Erfurt viel schöner wohnt. Was lieben Sie an Erfurt?
Was ich an Erfurt liebe.
Ja.
An Erfurt liebe ich also erstmal eigentlich alles. Die historische Altstadt liebe ich in Erfurt, dann das Leben. Jetzt nach der Wende zum Beispiel die ganzen, wir sagen immer Klein-Italy, das Leben auf der Straße. Die Menschen sind auch nett und freundlich. Wir haben viele gute Freunde, Bekannte. Und ich habe natürlich hier mein Leben lang gearbeitet in der Klinik. Deswegen liebe ich also natürlich meine Patienten, die mir auch treu geblieben sind, zumindest die allermeisten. Und die Umgebung ist schön von Erfurt. Man kann in Erfurt auch relativ gut mit öffentlichen Verkehrsmitteln alles Mögliche erreichen, das muss ich einfach mal sagen. Und das ganze Flair gefällt mir, die Kultur gefällt mir. Also ich lebe richtig gerne hier in Erfurt. Das ist Vielfalt.
Ja, das Leben auf der Straße, das heißt, Sie mögen, dass man im Straßencafé sitzen kann, dass sozusagen viel los ist, gute Einkaufsmöglichkeiten. Mögen Sie auch Leute, die auf der Straße mal ihr Bierchen trinken? Wir hatten sozusagen mit Ihrem Kollegen von der FDP eben gesprochen und der sagt, naja, das Alkoholverbot, was es in der Innenstadt gibt, das kann er nicht ganz so nachvollziehen. Er würde Verbote verbieten und wenn junge Leute sich ausagieren und hier Spaß haben, dann ist es okay, denn diese Stadt soll ja nicht nur für die Senioren da sein.
Ja, da habe ich eine etwas andere Meinung, aber ich bin nicht fürs Verbot, weil ich mir sage, Verbote, die muss man dann auch einhalten. Und dann brauchen wir so viel Ordnungskräfte, das ist gar nicht zu machen, dann muss auch bestraft werden. Sodass ich denke, dass man sehr wohl Kontaktstreifen oder Polizeibeamte dahinsetzen soll, die aufpassen. Und wer aber gegen die Regeln verstößt, also den Müll liegen lässt, die Flaschen liegen lässt, Leute anböbelt und so weiter, die muss man natürlich wirklich auch bestrafen. Aber das Verbot bringt nichts, das hält die Trinker nicht ab, auch die jugendlichen Trinker nicht. Aber ich denke, wenn ein bisschen ein Polizist mal zu sehen ist, dann wird sich das wahrscheinlich in Grenzen halten, zumindest meistens, denke ich so. Mhm.
In Ihrem Wahlprogramm oder zumindest, wenn Sie sich vorstellen, auf der Internetseite der Freien Wähler, dann schreiben Sie an Punkt 2, mehr Generationenwohnen und selbstbestimmtes Leben der Senioren so lange wie möglich. Also Ihr Thema ist natürlich, weil Sie selbst schon stolze 67 sind, die Senioren. Werden Sie sich im Stadtrat nur um die älteren Mitbürgerinnen und Mitbürger kümmern, nur die Interessen der Senioren und Senioren vertreten oder wollen Sie auch für Kinder und Jugendliche und für alle da sein?
Also das wäre ja schlimm, wenn ich nur für die Senioren da wäre, aber ich bin natürlich für die Senioren da, weil ich denke, die sind ein bisschen zu kurz gekommen in vielen Programmen. Jetzt in den neuen Programmen wird das Thema wieder aufgegriffen, aber als ich mich damit beschäftigt habe, ich bin zum Beispiel bei der Volkssolidarität im Mitteldeutschen Vorstand, da habe ich immer gesagt, wir müssen unbedingt mal Senioren-WGs machen, damit die Leute möglichst nicht sofort ins Pflegeheim müssen, wenn sie zu Hause alleine nicht mehr zurechtkommen. Und da erschien mir Senioren-WGs zum Beispiel geeignet. Mehrgenerationenhäuser sind natürlich wahrscheinlich noch besser. Ob man die überall durchsetzen kann, weiß ich nicht, aber ich würde mich dafür einsetzen. Und dann denke ich auch, diese Senioren-WGs müssen in die Innenstadt, wenn da geeignete Häuser sind, nicht an den Rand der Stadt, wo kein Mensch mehr ist. Im Grün liegen die Senioren da noch lange genug, sondern die brauchen ein bisschen Leben und müssen da also auch teilhaben können.
Also neue Wohnformen für Senioren, auch generationsübergreifendes Wohnen. Also früher war es ja so, da hat die Familie aufeinander aufgepasst. Die Jungen, die Mittelalten und die Alten haben zusammen gewohnt und da wurden die Alten nicht in Pflegeheime abgeschoben, sondern so miteinander wohnen?
Also wenn das ginge, ich denke, das ist ein Wunschdenken, das wird es wahrscheinlich nicht mehr geben. Ich bin in einer Kleinstadt hier aufgewachsen, da wohnte die alte Tante, die war unverheiratet dabei, da wohnte die Oma dabei, da wohnten Onkel, Tante, wir waren alle zusammen. Da gab es sowas nicht. Und das wird jetzt wahrscheinlich nicht möglich sein, aber ich denke, wenn so ein Mehrgenerationenwohnen ist, und davon bin ich eigentlich fest überzeugt, wenn die sich verstehen, eine Gemeinschaft bilden, kann man möglichst lange die älteren Leute und auch mit leichterer Behinderung in ihren Wohnungen lassen. Ich meine, die richtigen schweren Pflegefälle, die schafft man nicht. Das schaffen die Angehörigen nicht, das schaffen andere schon gar nicht. Aber ich denke, man kann es lange hinauszögern und für beide Seiten, denke ich, ist es auch eine Bereicherung. Die Älteren, wenn sie noch beisammen sind, die können mal auf die Kinder aufpassen, die können vielleicht mal einkaufen. Ich denke, nur durch das Miteinander können wir überhaupt die Probleme lösen, um vor allen Dingen auch die anstehenden Probleme, die vielleicht durch die Wirtschaftskrise noch verstärkt werden oder zumindest nicht sich so bald bessern lassen. Und insgesamt finde ich das einfach gut, weil ich so aufgewachsen bin.
Ich habe einen Freund, der ist ein Pfleger im Helios-Klinikum und der hat immer gesagt, er wundert sich darüber, ältere Menschen werden eingeliefert, ihnen geht es schon sehr, sehr schlecht und ihnen wird Medikamente in Wert von einem Einfamilienhaus in den Körper gespritzt und dann sind sie am nächsten Tag trotzdem gestorben. Ja. Nun, was würden Sie einem jungen Menschen wie ihm entgegnen, wenn er sagt, warum dieses Geld dort anlegen, warum dieses Geld hier investieren?
Das ist natürlich eine schwierige Frage. Vor dieser Entscheidung stand ich ja wirklich die letzten Jahre meines Berufs, also meines vollen Berufslebens immer, dazu meine Klinik gehörte, die Intensivstation. Und es ist ja auch bekannt, dass im letzten Vierteljahr, Lebensvierteljahr, die die Behandlungskosten so hoch sind wie die Jahre vorher nicht. Und jetzt sind wir an einem Punkt angelangt, wo man möglicherweise mal was ändern müsste. Ich denke, solange Hoffnung besteht, muss man alles machen. Aber, das ist aber meine ganz persönliche Meinung, wenn ich weiß, dass also jemand eine unheilbare Krankheit hat, dass er auch aus dem Koma nicht wieder erwacht, dass ein Krebs im Endstadium vorliegt, volle Metastasen, dann bin ich für eine zurückhaltende Therapie. Patienten dürfen keine Schmerzen erleiden. Sie müssen Wasser und Luft haben, wie wir sagen. Aber ob dann immer gerechtfertigt ist, das muss man einfach im Einzelfall entscheiden und in Absprache auch, so habe ich es immer gemacht, mit den Angehörigen. Und dann habe ich mich an die Patientenverfügung weitgehend gehalten, wenn ich wusste, dass die wirklich aktuell sind und von den Angehörigen bestätigt werden.
Jetzt begeben wir uns auf dünnes Eis und wir sind ein bisschen weg von der Kommunalpolitik, aber obwohl das sicher ein Thema ist, was viele andere interessiert. Wir reden aber weiter mit Frau Professor Ingeborg Assmann, die Spitzenkandidatin für die Freien Wähler ist und am 7. Juni gewählt werden möchte, in den Stadtrat will, und wir wollen sie näher kennenlernen. Wir wollen das mal versuchen rauszuarbeiten, was eigentlich die Unterschiede zum Beispiel zur FDP oder zur CDU sind, und das werden wir besprechen mit Frau Ingeborg Assmann. Sie tritt für die Freien Wähler ein. Frau Assmann, Sie waren vor einigen Jahren in der FDP mal für 3 Jahre, sind dann ausgetreten. Warum haben Sie das getan? Was hat Ihnen in der FDP nicht gefallen? Gab es persönliche Querelen? War es inhaltlich? Woran lag es?
Es lag zum Teil an dem sozialen Engagement. Ich war allerdings bei der FDP, muss ich sagen, schon bis zum Bundesgesundheitsausschuss Gesundheit vorgedrungen. Aber wenn ich immer sagte, die Rentner muss was getan werden, dann hieß es, die schon wieder mit ihren Rentnern und so weiter. Und das waren also ein paar so Dinge. Und dann hatte ich auch mit dem Vorsitzenden auch persönliche Probleme. Das war das nächste noch. Aber in der Hauptsache ging es um die sozialen Aspekte. Weil ich
das heißt, die haben Ihnen gefehlt bei der FDP oder was?
Die sozialen Aspekte haben mir gefehlt bei der FDP. Die haben mir gefehlt, weil es ging nur immer Mittelstand. Das ist richtig, wir brauchen den Mittelstand. Wir brauchen den Mittelstand, um zum Beispiel Arbeitsplätze zu schaffen und so weiter. Das ist also richtig. Aber wir müssen auch mal was für die armen Kinder tun. Und man kann die nicht absolut ausgrenzen. Und man muss auch, wir sind eigentlich auch gegen die Zweiklassenmedizin. Jeder muss die Behandlung als Kranker haben, die er braucht. Ich bin mir bewusst, dass die Ressourcen nicht mehr ausreichen. Aber man kann also nicht sagen, der wird eher behandelt oder der später. Also die gleiche Krankheit muss überall schon gleich behandelt werden. Ob dann der eine im rosaroten Bettzeug liegt und der andere nur im weißen, das ist was ganz anderes. Ich komme mit dem Trabant, komme ich von hier nach Berlin, und mit Mercedes komme ich auch hin. Der eine vielleicht ein bisschen bequemer, aber es muss einfach so sein, dass die wirklich medizinischen Wissenschaften, die Errungenschaften, die müssen für jeden zugänglich sein.
Nun könnte man auch sagen, Sie hätten ja, sind bei der FDP ausgetreten, weil es Ihnen nicht so sozial war, dann hätten Sie ja auch in die Linkspartei oder in die SPD gehen können. Die nennen sich doch sozial, oder?
Die nennen sich sozial, aber ich bin früher in keiner Partei gewesen und ich bin... Ich bezeichne mich nicht als Kommunist, das muss ich dazu sagen. Ich rechne mich schon mehr dem bürgerlichen Lager zu. Und an den Freien Wählern hat mir besonders gefallen, dass wir keine Partei sind, dass wir keinem Fraktionszwang unterliegen, sondern dass jeder bei uns noch eine eigene Meinung haben kann. Und wir diskutieren häufig über bestimmte Dinge. Und ich habe zum Beispiel eine andere Meinung manchmal zu den Ganztagsschulen oder zum Schulsystem überhaupt, als zum Beispiel die Frau Adamek, die Gleichstellungsbeauftragte. Und das kann aber jeder bei uns die Meinung äußern, und dann einigen wir uns meistens doch auf.
Sind Sie für Ganztagsschulen, für längeres gemeinsames Lernen, oder?
Ich bin für Ganztagsschulen, weil ich denke, dass das ganz wichtig ist für Kinder auch aus sozialen schwachen Familien. Erstens, das sind die einen, deswegen auch für die Kindergärten kostenlos und die Kitas von frühestem Kindesalter an. Nicht fürs kostenlose Essen, das nur für die Schwachen. Essen sollen sie selbst zahlen. Dann aber das gemeinsame Lernen Nachmittag, man kann die Schule Schulpläne anders gestalten. Man kann zum Beispiel irgendwelche Wahlfächer, die die Kinder gerne machen, die kann man Nachmittag reinverlegen. Man kann Nachmittag die Kinder besser fördern und nicht nur mit dem Frontalunterricht, obwohl ich für den Frontalunterricht schon in der Regel bin. Aber ich denke, wenn jemand Mathematik gerne macht, dann kann er Nachmittag noch Mathematik machen. Oder wenn jemand Kunst liebt, dann soll er eben Nachmittag Kunststunden haben. Und das kann man in der Ganztagsschule mehr. Und man kann auch die Einzelnen fördern. Also es geht nicht nur um Mathematik und sowas, sondern wie gesagt eben auch um die anderen Dinge. Und zum Dritten bin ich auch der Meinung, wir wollen ja die jungen Mütter oder die Mütter überhaupt auch ins Berufsleben zurückführen beziehungsweise im Berufsleben halten. Wenn die jungen Frauen studieren, dann möchten sie auch arbeiten. Es gibt jetzt eine Umfrage in Amerika, habe ich jetzt gerade wieder gelesen, ist übrigens nicht die erste, dass die berufstätigen Mütter glücklicher sind als die nicht berufstätigen und dass die eigentlich die wenige freie Zeit, die sie haben, mit ihren Kindern viel intensiver verbringen und dadurch die Kinder weder schlechter in der Schule sind noch sonst was. Und da ich mein ganzes Leben lang gearbeitet habe, trotz Kind, mein Ehemann hat natürlich ein bisschen geholfen, das muss ich schon sagen, wirklich, aber bin ich einfach dafür und das soll jeder dann selbst entscheiden können. Gut.
Und das sind jetzt keine Rabenmütter, die Mütter, die arbeiten gehen und ihre Kinder in die Einrichtung geben, sind keine Rabenmütter?
Nein, im Leben nicht, da wäre ich also auch eine Rabenmutter und ich denke, aus meinem Sohn oder aus den Kindern aus den früheren Zeiten ist ja auch aus den meisten auch etwas geworden. Aber ich muss noch was dazu sagen, alle Betriebe beklagen sich über die vielen, die Schulabbrecher, Lehrabbrecher, über die schlechten Noten. Und ich denke, wenn man vielleicht gezielt eine Förderung wirklich Interessengebiete, und von Anfang an, wenn die gewohnt wären, dass man also auch arbeiten muss, dass der Vater arbeiten geht, egal, und wenn es auch manchmal schwere Arbeit ist, das ist vielleicht für die Kinder auch ein gutes Vorbild. Und deshalb bin ich also für die Ganztagsschulen, zumindest für den Ausbau und eben auch wirklich für die Förderung nicht nur der Schlechten, sondern auch für die Förderung der Hochbegabten.
Weil wir gerade bei der FDP waren, warum sie ausgetreten sind, wir hatten eben im Gespräch Herrn Kemmerich und da habe ich ihn gefragt, ob man den Menschen als Politiker noch voll Beschäftigung versprechen darf, weil alle schreiben in ihre Wahlprogramme, alle Parteien, Arbeitsplätze sind wichtig, Arbeit ist wichtig. Ist das seriös, den Menschen noch sozusagen Arbeit zu versprechen? Ist es nicht so, dass wir gar nicht mehr alle Menschen in Arbeit bringen können, weil gar nicht genügend Lohnarbeit da ist?
Ich denke, das ist ein falsches Versprechen, wenn man sagt, man bringt jeden in Arbeit. Es gibt sicher auch welche, die aus gesundheitlichen Gründen nicht alle Arbeit machen können. Die muss man schon mal berücksichtigen. Und es wird immer natürlich Arbeitslose geben, weil die Stellen nicht da sind. Aber ich denke, man muss sich bemühen, und da gehe ich nicht davon ab, dass man versuchen sollte, so viel wie möglich in Arbeit zu bringen. Egal, und wenn man auf andere Kinder aufpasst oder Pflege im Altenheim, aber das ist natürlich schon wieder schwierig, dazu müssen sie geeignet sein, damit die alten Leute nicht drunter leiden, das muss man also auch sagen. Aber ich denke, wir müssen alle Anstrengungen unternehmen, um Arbeit zu schaffen. Viele machen ja auch ehrenamtliche Tätigkeiten, ältere Menschen, einfach weil sie nicht zu Hause sitzen wollen.
Und das ist ja auch Arbeit,
anerziehen.
Ne?
Ist auch Arbeit.
Muss da nicht der Arbeitsbegriff neu bewertet werden, dass sozusagen gesellschaftliche Arbeit, diese ehrenamtliche Arbeit, die ja da ist, ist ja genug zu tun eigentlich, dass die anders bewertet wird und vielleicht auch bezahlt wird?
Ich bin dafür, dass die schon bezahlt wird. Ehe jemand nur Hartz IV bekommt zum Beispiel, also Arbeitslosengeld II, kann man ja dafür, aber da stoße ich auf taube Ohren und habe mich auch schon mit dem Arbeitslosenverband, mit der Chefin überworfen, ist übertrieben, aber war eine kleine Diskussion, weil ich der Meinung war, wer jung und gesund ist und keine Arbeit hat, ob verschuldet oder unverschuldet, ist ganz dahin, der kann eben auch mal ein bisschen was in der Tätigkeit machen. Zum Beispiel die Gurkenpflücker oder die Spargelstecher, die kommen aus Polen, das waren wirklich ältere Männer, die mit uns, zu uns dann häufig mit einem Infarkt in die Klinik kamen. Die haben es gemacht. Aber die Jungen, Deutschen zum Teil, auch nicht alle, ich sage immer wieder Ausnahmen, die haben einen Tag gearbeitet, dann hatten sie das, die Beschwerden und jene und die haben es da nicht gemacht. Warum brauchen wir denn Leute von draußen, wenn wir so viele Arbeitslose haben?
Das heißt, sind polnische ältere Herren, die Spargel gestochen haben in Thüringen, die sind zu Ihnen in die Herzklinik eingeliefert worden?
Ja, die haben, also natürlich nicht alle, das ist ja klar, aber wir haben Patienten gehabt, und ich war ja jahrelang, war ich ja da tätig und die eben einfach, das, für die war die Arbeit, das war zu viel und die haben, wie man bei Stress einen Herzinfarkt kriegen kann oder bei was anderem, haben wir eben auch, wo ich gesagt habe, mein Gott, der ist ja schon fast 60, muss der noch und das ist schwer. Die haben mir das mal erklärt, Gurken ernten und Spargel stechen ist eine sehr schwere Arbeit.
Jetzt sind wir schon wieder abgekommen, sind wir beim Spargel und bei den Herzkrankheiten. Ist ja schön. Wir werden aber weiter über Erfurt plaudern mit Ingeborg Assenmann. Sie ist Spitzenkandidatin für die Freien Wähler, will für die Freien Wähler im Stadtrat sitzen am 7. Juni, jetzt am Sonntag, entscheidet sich. Zu Gast im Studio Frau Professor Dr. Med Ingeborg Assenmann von den Freien Wählern. Ich habe sie gerade gefragt, ob sie Wert darauf legt, dass man sie mit Frau Professor ansprechen muss, soll. Aber Frau Assenmann, das ist jetzt sozusagen, wenn wir jetzt hier locker über Politik reden, ist das nicht so wichtig, wenn Sie in der Klinik sind oder da ist es schon okay. Aber ansonsten muss ich nicht Frau Professor sagen, oder?
Nein, müssen Sie nicht.
Da stehen Sie mittlerweile drüber.
Da stehe ich drüber, ja.
Das ist gut. Sie sind ja 67 Jahre alt, das heißt, man könnte mal sagen, die Freien Wähler sind jetzt sozusagen eine Vereinigung von eher Älteren, von Senioren, die sich nur um Senioren kümmern. Stimmt aber nicht ganz. Bei den Freien Wählern ist der Brezelritter mit dabei, da ist sozusagen die Gleichstellungsbeauftragte Frau Adamek. Ist ein richtig
die
bunter
Tochter von Frau Adamek.
Die Tochter, nicht die Gleichstellungsbeauftragte. Sie selbst ist aber auch, tritt auf
Landesliste an.
Ja, aber nicht auf kommunaler Ebene.
Nein, nicht auf kommunaler Ebene. Sie
sind ja eigentlich doch ein bunter Haufen, also jetzt auch vom Alter her und so von der Zusammenstellung kann man sie schwer irgendwo einordnen, oder?
Na, wir haben den Jüngsten, glaube ich, der ist 18, ein Gymnasiasten. Dann haben wir eine, die ist ein Jahr älter als ich, dann komme ich schon und dann bewegen wir uns 35, 40, 50. Also es ist eigentlich alles da, bunte Mischung, alle bunten Berufe.
Ja, wie haben Sie sich denn zusammengefunden? War so der Auftrieb, als in Bayern die Freien Wähler so einen Erfolg hatten oder wo war so der Punkt, muss man so eine kritische Masse erreichen, da muss ja jemand sagen, okay, jetzt fangen wir mal an und dann ein paar Leute ansprechen und dann ist so das Schneeballprinzip. Wie lief das in Erfurt?
Also ich bin im Frauenzentrum halte ich immer mal Vorträge und bin in so einem Arbeitskreis Frauengesundheit in Thüringen. Und da bin ich also mit den Kolleginnen dort zusammengekommen und dann gab es eine Initiative Frauen macht Kommune. Das war das mit dem roten Teppich. Und da bin ich mal angesprochen worden und da habe ich gedacht, ach, das scheißt du dir mal an. Zumal ich schon mit der FDP hatte ich ja schon Probleme. Also auch psychische Probleme. Und da bin ich dahin, habe mir das angeschaut und da habe ich also ein paar Damen und auch Herren kennengelernt. Die Herren zwar hinterher, weil es ja um Frauen hauptsächlich ging. Wir haben uns dann gut verstanden und haben gesagt, na eigentlich interessiert uns das schon. Und dann haben wir uns, die Frau Adamek, die hat mich dann nicht geworben, aber sie hat gesagt, na, überlegen Sie sich doch mal Freien Wähler und wir sind also doch schon ein bisschen freier. Und das hat mir gut gefallen und so bin ich zu den Freien Wählern gekommen und auch einige andere. Und die Freien Wähler gehen ja aus dem Bürger für Erfurt hervor. Das muss ich dazu sagen.
Aha, also Bürger für Erfurt sind ja schon mal zur Bürgermeisterwahl angetreten.
Genau. Und dann ist das Ganze ein bisschen eingeschlafen. Aber der hat ja auf Anhieb hat er ja 14-15% der Stimmen bekommen.
Das war erstaunlich, dieses Ergebnis.
Ja,
das haben viele
wirklich
nicht gedacht.
Ja. Ja. Und die sind dann ein bisschen inaktiver gewesen. Und dann kam jemand im Herbst auf die Idee, da war ich noch nicht dabei. Eigentlich könnten wir doch, es gibt die Freien Wähler, warum wollen wir das nicht machen? Ja. Und so, und dann haben sich neue natürlich dazu. Und es waren von der alten Gruppe noch welche dabei. Aber wir wollten nicht nur Bürger für Erfurt, sondern wir haben gesagt, gut, dann schließen wir uns den Freien Wählern an.
Die auch auf Landesebene auch antreten.
Frau Assenmann, die Freien Wähler stehen für mich als eine Vereinigung von Bürgern, die sehr heterogen sind. Es gibt kein einheitliches Wahlprogramm. Also es gibt ein einheitliches Wahlprogramm, aber jeder einzelne Stadtratskandidat, Stadtratskandidatin kann sich sozusagen nochmal selbst entscheiden. Es gibt dann nicht diesen Fraktionszwang, wie es in anderen Fraktionen ihn gibt. Was erwartet dann die Wähler, wenn sie die Freien Wähler wählen? Also worauf muss man sich dann einstellen?
Also das ist nicht so, dass jeder dann im Stadtrat, falls wir reinkommen, was wir hoffen, dann macht, was er für richtig hält. Wir werden uns dann schon einigen und versuchen im Interesse der Bürger das Richtige zu finden. Also zum Beispiel, wir machen auch keine Koalitionsaussagen. Wenn zum Beispiel die CDU einen guten Vorschlag bringt, der uns sehr nahe kommt, dann würden wir das unterstützen. Oder auch die SPD, wenn das macht zum Beispiel, genauso würden wir natürlich werben, wenn wir gute Vorschläge einbringen, wirklich im Interesse der Bürger. Also wir wollen bürgernah sein, das muss ich nochmal sagen, wir wollen die Bürger mit einbeziehen, die sollen mitreden, wir wollen ja auch, dass die Ortschaftsbeiräte und die Ortschaftsbürgermeister mehr Gewicht bekommen. Das kann passieren, dass die also irgendwelche Sachen beschließen und dann wird es im Stadtrat abgeschmettert. Also ich denke, man soll schon die Mehrheiten da etwas bündeln und dann auch unterstützen, wirklich, aber im Interesse der Bürger.
Das könnte man, findet man so oder ähnlich in allen Wahlprogrammen und viele behaupten, dass sie bürgernah sind und für die Bürger Politik machen. Für wen denn sonst, gerade in Wahlkampfzeiten? Und trotzdem habe ich es noch nicht ganz verstanden. Ich würde jetzt sozusagen die Katze im Sack wählen, wenn ich Freie Wähler wähle. Lassen Sie uns doch mal ganz konkret machen, wofür die Freien Wähler stehen, wofür Sie, Frau Aßmann, stehen. Was erwartet mich, wofür werden Sie sich einsetzen, wenn Sie im Stadtrat sitzen?
Na, wir hatten ja schon angedeutet, wenn ich bei der Bildung anfange, wir setzen uns für die kostenfreien Kindergärten, Kindertagesstätten ein, weil wir denken, Bildung
für alle?
Die Schule für alle. Bildung muss kostenlos sein, das ist das Höchste, was wir haben. Wir haben keine Bodenschätze und nichts. Die Schule ist auch kostenlos, also die Schulen sind doch kostenlos. Warum soll der Kindergarten und die Kindertagesstätten nicht kostenlos sein? Wie gesagt, es geht nicht ums Essen, habe ich vorhin schon mal gesagt. Es geht wirklich darum, die Bildung. Und die Bildung muss so früh wie möglich anfangen. Davon sind wir Freien Wähler wirklich fest überzeugt. Wenn eine Mutter das unbedingt nicht will, ist ja kein Thema. Aber zumindest sollten sie ein Jahr vor Schulbeginn, Pflicht-Kindergartenjahr, das gibt es in Holland, das gibt es überall, das ist für die Kinder sehr gut. Ich weiß nicht, ob Sie die Statistiken kennen, etwa ein Drittel der Kinder, die in die Schule kommen, können nicht mal richtig sprechen. Die können sich nicht gut bewegen und ich denke, gerade die Kinder aus sozial schwachen Familien, das ist keine Abwertung, aber oder wenn es viele Kinder sind, für die wäre es gut, wenn sie doch in der Gemeinschaft oder auch Einzelkinder zum Beispiel, wenn sie in der Gemeinschaft erzogen werden.
Das heißt Landeselterngeld, wo dann gerade sozial schwache Familien lieber ihr Kind zu Hause behalten, würden Sie das ablehnen? Da sind wir zwar wieder bei Landespolitik, aber das ist ja auch ein Randthema.
Ja, wir können das natürlich, also ich bin dafür, die Kinder sollten wenigstens halbtags dann in die Kindertage Städte, damit sie unter Kindern sind, damit sie ihr schönes warmes Mittagessen bekommen, damit die auch lernen, wirklich mit anderen Kindern umzugehen. Und es wird ja im Kindergarten, oder in der Kindertagesstätte wird ja nicht nur aufgepasst, ja nicht keine Aufbewahranstalt, sondern dort wird ja auch gelernt. Und ich denke, deswegen ist das gut. Zum Zweiten sind wir für die Ganztagsschulen, zumindest für die Ausweitung der Ganztagsschulen. Wir sind aber auch dafür, dass die Schulen mehr Eigenständigkeit zum Teil haben. Die Lehrpläne müssen natürlich erfüllt werden. Wir würden auch die sogenannten freien Schulen im Freiträgerschaft nicht da niedermachen, wenn also irgendwo ein Gebäude frei ist. Wie jetzt die evangelische Schule, die hat also für die Grundschule ein Haus gesucht. Das war ewig, ging das hin und her. Und jetzt ist ja das Thema geregelt, aber da sollte man auch unterstützen, weil ich denke, nur die Vielfalt bringt das. Und wir sind auch für das gegliederte Schulsystem. Da gehen die Meinungen aber auseinander. Viele von den Freien Wählern sagen bis zur 8. Klasse gemeinsames Lernen und dann erst die Entscheidung. Ich bin der Meinung bis zur 6. Klasse und dann entscheide ich. Aber es muss auf jeder Stufe muss der Übergang in ein anderes Schulsystem möglich sein.
Das ist jetzt ein Landesthema, das kann man ja kommunal schwer regeln. Da muss sozusagen in Thüringen im Landtag geregelt werden. Kommen wir mal zu den Ur-Erfurt-Themen. Welche Rolle spielt für Sie Kultur? Wie wichtig ist die Kulturförderung, die breiten Kulturförderung, kleine Vereine? Wie wichtig ist für Sie das Theater, eine Förderung der kulturellen Einrichtungen?
Also das muss beides nebeneinander sein. Also das Theater, die große Oper muss natürlich sein. Da kommen also auch Leute hierher oder zum Beispiel die Domfestspiele ist ja ein Markenzeichen auch für Erfurt. Kommen Touristen her, es kommt Geld nach Erfurt und so weiter. Aber nur alleine die große Oper, das wäre ja furchtbar. Also ich denke wirklich die ganzen kleinen kulturellen Ereignisse, ob das die Schotte ist oder ob das die ganzen Ausstellungen sind oder die Museen, ohne dieses wäre ja Erfurt nicht, was Erfurt ist. Es gehört einfach diese kleineren Kulturen, Kunstausstellung oder weiß der Himmel, wie man es nennen wird, genau neben einer guten Gastronomie. Ich hatte am Anfang ja gesagt, dass man in Erfurt schön sitzen kann. Man muss dann aber auch die Möglichkeit haben, dass man sich, was weiß ich, irgendein Puppenspiel anschaut oder ein ganz kleinen Grönbacken zum Beispiel, eine kleine Ausstellung oder man geht in Roten Ochsen oder weiß der Himmel was. Das muss genauso gefördert werden.
Muss gefördert werden. Das heißt, Sie haben die Wirtschaftskrise und Finanzkrise schon angesprochen. Da wird das Stadtsäckel ja ganz schön abschmelzen und dünn werden. Und dann ist die Frage, wo wird gespart? Darüber werden Sie dann vielleicht mitentscheiden müssen und nicht entscheiden, was man machen kann, sondern das, was man nicht machen kann. Sie würden also sagen, die Freien Wähler würden sich eher dafür einsetzen, dass es keinen Kahlschlag in der Kultur gibt und dass man das erhält, was da ist?
Ja, auf jeden Fall. Also das, was da ist, muss man erhalten. Und es ist ja auch wichtig, um erst einmal für die Bürger, für die eigenen und aber auch für die Touristen. Die kommen ja nicht, um, was weiß ich, ein Neubaugebiet zu sehen, sondern die kommen, weil sie sich in Erfurt wohlfühlen. Die wollen hier leben, die wollen einkaufen, die wollen, und die Bürger wollen ja das auch. Die wollen ja hier wohnen, wirklich auch innerstädtisch und so. Also wir würden die Freien Bürger begrüßen, wirklich. Also auch, dass vor allem die Kleinkunst, dass die gefördert wird.
Die Freien Wähler sind relativ neu hier im kommunalen Stadtgeschehen, hervorgegangen aus den Bürgern für Erfurt. Sie gibt es noch nicht allzu lange und sie treten das erste Mal zur Kommunalwahl an und auch die Spitzenkandidatin Frau Ingeborg Assmann tritt erstmalig an als Spitzenkandidatin für die Freien Wähler. Transparente Politik ist ein Stichwort, wenn man an die Stadtwerke denken. Da ist das sozusagen aufs Trapez gekommen, dass wenn Dinge hinter verschlossenen Türen besprochen werden, die die Bürger betreffen, kann es nicht gut gehen und dann wird Politikverdrossenheit gefördert. Sehen Sie das ähnlich?
Ich denke, die Bürger sind gar nicht so sehr politikverdrossen, sie sind parteienverdrossen. So ist zumindest mein Eindruck. Aber das haben sich ja auch die Freien Wähler auf die Fahne geschrieben und das sage ich also wirklich so. Transparenz, es muss Transparenz sein bei der Vergabe von Mitteln, bei der Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Es muss einfach der Sachverstand muss herhalten und in die Aufsichtsräte müssen Leute, die Fachkenntnisse haben und nicht nur, weil man ein Politiker ist oder nur, weil man ein Stadtrat ist. Da müssen wirklich Fachleute, die das auch überblicken, was ist gut, was ist schlecht. Und das hat der Bürger verdient, dass da nachgeschaut wird. Und bei den Stadtwerken hat man es ja jetzt gesehen, wie das entschieden wird, wird man sehen. Aber das ist eine Sache, die die Freien Wähler auf jeden Fall wollen. Und wenn man sich auch anschaut, in Erfurt gibt es noch einiges. Wir haben fast die höchsten Kommunalabgaben in Erfurt. Und dann ging es, da müsste auch was geschehen. Wir hatten bisher die höchsten Kindertagesstätten also mit, obwohl viele natürlich frei sind. Und ich denke, hier müssen einfach andere Verhältnisse geschaffen werden und hier muss was geschehen.
Transparenz heißt natürlich, dass nicht in geschlossenen Ausschusssitzungen Dinge entschieden werden, sondern im Stadtrat offen diskutiert. Für die Presse die Informationen zugänglich gemacht wird. Dafür würden Sie sich einsetzen?
Dafür würden wir uns ganz stark machen. Das muss einfach öffentlich diskutiert werden und es muss vor allen Dingen offengelegt werden. Jeder kann ja mal Fehler machen, aber es muss zumindest ein Kontrollgremium da sein. Auch die Ausgaben müssen also kontrolliert werden, denn es geht ja immerhin dann wieder zulasten der Bürger und jeder Einzelne muss ja dran bleiben. Es muss offengelegt werden, es muss darüber diskutiert werden und dann muss eine Lösung gefunden werden, die wirklich für die Bürger von Erfurt verträglich ist.
Es gibt einen Bürgerentscheid für kommunale Ebene, dass sozusagen Menschen, dass die Bürger von Erfurt mitentscheiden, sind bei einem Volksentscheid, das ist jetzt sozusagen durchgekommen. Finden Sie das gut, dass sozusagen außerhalb vom Stadtrat auch die Bürger mal abstimmen über bestimmte Sachthemen?
Ja, finden wir sehr gut. Man kann sicher nicht alles dann verwirklichen. Manchmal sind ja auch irgendwelche Probleme, die vielleicht gar nicht so viele interessieren. Aber ich denke, es ist richtig, dass die Bürger von Erfurt selbst entscheiden.
Also per Volksentscheid ab und zu mal so eine Abstimmung ist okay für Sie.
Ja.
Das ist dann so ein Stimmungsbild mal zwischendurch.
Und wir hätten auch nichts dagegen, wenn zum Beispiel der Bundespräsident direkt von den Bürgern gewählt wird. Aber das wird ja nicht durchkommen.
Wissen Sie, Frau Assmann, wie oft sich der Stadtrat trifft im Jahr?
Der Stadtrat trifft sich, soweit ich informiert bin, 4x2 sind öffentlich pro Monat. Und dann gibt es aber noch die verschiedenen Sitzungen, die Ausschüsse. Wie oft die tagen, weiß ich nicht. Aber es ist auf jeden Fall relativ häufig. Und wenn wir nur wenig Leute im Stadtrat sind, braucht man sachkundige Bürger, habe ich mich auch schon erkundigt, die einen dann auch mit Rat und Tat unterstützen.
Das heißt, die müssen dann gar nicht Mitglied bei den Freien Wählern sein. In welchem Ausschuss möchten Sie denn gern mitarbeiten? Haben Sie sich schon einen ausgesucht, falls Sie es schaffen?
Ich persönlich würde natürlich gerne im Sozialausschuss mitarbeiten. Das ist klar, Gesundheit und Soziales.
Was wäre das das erste Thema, was Sie anbringen würden, wo Sie sagen, also Leute, jetzt bringe ich mal den und den Antrag ein, man kann den Anträger einbringen im Stadtrat, dann wird das diskutiert. Was wäre das erste Thema, was Sie anpacken würden?
Also ich habe zwei Themen. Ein Thema ist, dass ich mit der KV verhandeln würde, um mehr Facharztstellen
KV,
zu
genehmigen.
Das ist die Ärztevereinigung, die von Thüringen, nicht die Ärztevereinigung, das fällt mir natürlich vor lauter Schreck, der Name nicht ein. Also es ist die Selbstverwaltung der niedergelassenen Ärzte.
Ah, okay, genau.
Und die haben eine bestimmte Schlüsselzahl, wie viele Ärzte in einem bestimmten Gebiet zugelassen sind. Und wenn ich mir die Wartezeiten bei Fachärzten anschaue, da ist also die Praxis, in der ich arbeite, nicht ausgenommen. Das kann man einfach nicht weiter tolerieren. Braucht
mehr Ärzte in Erfurt?
Da braucht man mehr Ärzte, es müssen einfach mehr zugelassen werden. Die Hausärzte fehlen auch und es wird noch schlimmer werden, weil nämlich viele Ärzte, die haben das Rentenalter schon erreicht, arbeiten über die Rente hinaus oder werden das Rentenalter in der nächsten Zeit erreichen. Und das nächste ist, dass also bei der Pflege der alten Menschen, die Pflege muss verbessert werden, die muss wirklich auch substanziell verbessert werden. Sie kennen manche Zustände im Pflegeheim, also hier muss man ganz harten Finger drauf haben. Das wäre also das Nächste, was ich anpacken würde. Ob wir das mit der KV schaffen, das weiß ich nicht. Also mit dieser Selbstverwaltung der Ärzte, kommunale Selbstverwaltung der Ärzte. Aber man muss zumindest den Antrag stellen und man muss es versuchen.
Was wäre ein Leitspruch für Sie in der Politik? Haben Sie sich sowas zurechtgelegt für sich, wo Sie sagen, das würde mein Motto sein?
Also mein Motto ist erstmal Chancengleichheit für alle. Das wäre also mein Alleroberstes. Und das Recht, muss ich nochmal sagen, der Kinder auf Bildung und das Recht der älteren Leute und auch der Kranken und der Behinderten auf eine Selbstbestimmung, also ein selbstbestimmtes Leben.
Selbstbestimmtes Leben, das wollen Sie durchsetzen im Stadtrat. Jetzt müssen wir mal ganz kurz abschließend nochmal zum Prozedere kommen. Es ist ja ein bisschen kompliziert bei der Kommunalwahl, lieber Herr Smetan. Das heißt, drei Kreuze kann man machen, wenn alles vorbei ist. Werden wir auch machen, wenn die Kommunalwahl vorbei ist, auch die Berichterstattung. Aber man kann drei Kreuze machen und man kann sie zum Beispiel den Freien Wählern geben. Dann geht es sozusagen nach der Liste 1, 2, 3. Ich kann aber sagen, ich kreuze Frau Aßmann an, ich kreuze Herrn Panzer an und sagen wir mal noch Frau Heuer an, die auch jetzt nochmal dann im Studio sein wird am Mittwoch diese Woche. Und wenn ich der Partei oder der Freien Wählervereinigung nur das ein Kreuz mache, dann geht das sozusagen nach der Liste. Ich kann also Personen wählen, Parteien wählen. Ist ein bisschen kompliziert. Fragen die Leute Sie häufig, wie das Prozedere ist? Können Sie es erklären?
Ich habe das jetzt schon begriffen und erkläre es auch den Leuten. Und vielen Leuten ist das zu aufwendig, die ganzen Namen durchzulesen, weil wahrscheinlich viele Kommunalpolitiker oder zumindest Kandidaten gar nicht bekannt sind. Und das bereitet auch Patienten, also auch Menschen oder Wählern, zukünftigen häufig Probleme.
Wähler sind ja auch Patienten und Patienten sind auch Wähler. Ne?
Die meisten, denke ich, haben es jetzt begriffen. Aber es ist, denke ich, nicht ganz einfach. Und zumal, wenn man sich jetzt in Zeitung anschaut, die Programme ähneln sich ja in gewisser Weise im Moment wirklich. Aber wir haben zumindest das Recht. Wir haben bisher noch nichts, also wir haben bisher noch nicht dazu beigetragen, dass es sich verbessert hat, weil wir nicht konnten. Und wir möchten es jetzt gerne verbessern. Und die anderen Parteien, die im Stadtrat sind, die sagen, sie wollen alles verbessern. Aber die ganzen Jahre ist eigentlich doch nicht so sehr viel geschehen. Und ich denke, das ist ein Vorteil für die Freien Wähler, weil wir es wirklich gemeinsam und auch Frauen und Männer zusammen anpacken wollen und nicht nur die Männer.
Dann werden wir uns sicher wiedersehen und zwar am Montag, Vormittag wird Radio frei, also am kommenden Montag dann in einer Woche, berichten live aus dem Rathaus und die Ergebnisse bekannt geben. Wir werden wahrscheinlich die Ersten sein. Dann werden wir uns wiedersehen und hören und wissen, ob Sie, Frau Aßmann, im Stadtrat sitzen die nächsten Jahre. Und am 7. Juni ist natürlich die Voraussetzung, dass erstmal viele Menschen wählen gehen. Und dazu würde ich auf jeden Fall nochmal aufrufen. Frau Aßmann, danke, dass Sie da waren. Ihnen noch einen schönen Tag und alles Gute.
Wünsche ich Ihnen auch. Vielen Dank.
Tschüss.
Tschüss.